Hauptsache gesund, oder? Ihr Lieben, das hat man ja oft so, ne? Hauptsache gesund. Alles andere ist nicht so wichtig, aber Hauptsache gesund. Gerade in unserem Gesellschaft- und Kulturkreis hört man das oft, Hauptsache gesund. Aber ist es wirklich die Hauptsache? Was denn so anders ist? Wir wollen uns heute Abend und jetzt im zweiten Teil ein bisschen Gedanken machen über Heilung. Und wenn ich euch jetzt meine Gedanken über Heilung so ein bisschen weitergebe, dann nicht, oder ich sag mal anders, wenn ihr zu einem Heilungsgottesdienst geht, dann steht hier vorne jemand, der mit großer Wahrscheinlichkeit über Heilung spricht und das selber zuhauf erlebt. Ich spreche als einer zu euch, der sich das mehr wünscht zu erleben, dass Gott eingreift und Heilung schenkt. Immer mehr und immer wieder. Ein Bibelwort, was mir sehr wichtig geworden ist, gerade in Bezug auf meine Berufung, war aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 2. Da schreibt der Apostel Paulus an Timotheus: Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Den habe ich noch nicht auf der Folie, Dieter. Brauchst nicht suchen. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Und ich habe festgestellt, in den Jahren meines Predigtdienstes, dass es am besten gelingt, dieses Überführen, dieses Zurechtweisen, dieses Ermahnen, dass es am besten gelingt, durch Predigen des Wortes Gottes in seinem Textzusammenhang. Also nicht Themenpredigten oder vorzugsweise Themenpredigten, sondern Textpredigten, wo man Bibelwort in seinem Zusammenhang betrachtet. Und heute, deshalb erzähle ich euch das, heute muss ich leider davon abweichen. Wenn wir das Thema Heilung ganzheitlich betrachten wollen, vom Wort Gottes her, dann kann ich nicht zu jeder zitierten Bibelstelle, und ich habe eine Menge Bibelstellen, der Dieter braucht heute einen schnellen Finger da hinten, nicht zu jeder Bibelstelle den ganzen Zusammenhang, den ganzen Kontext beleuchten. Da bitte ich euch um Verständnis. Und so fangen wir mal an. Gottes Wege der Heilung. Da habe ich das mal überschrieben. Das Bild, vielleicht kennt ihr das, Mose mit dieser Schlange, die er formen sollte und auf einen Stab tun. Das Volk Israel hat sich gegen Gott erhoben, hat gemurrt und diese Dinge. Und dann hat Gott Schlangen geschickt, die wurden gebissen, einige sind gestorben. Und dann haben sie Mose auf die Beine einzutreten. Jedenfalls hat Gott gesagt, jeder, der von einer Schlange gebissen wurde, soll auf diese gemachte Schlange schauen, dieses Kunstwerk schauen. Bronzene Schlange ist es gewesen. Und wurde geheilt. Das ist nicht das erste Heilungswunder in der Bibel, sondern das erste Heilungswunder finden wir da, wo Abraham gebetet hat für, wie heißt er? Abimelech? Abimelech heißt er. Die Frau und die Mägde hat er gebetet, dass sie wieder gesund werden. Aber das ist jetzt so die erste Massenheilung, könnte man sagen. Ja. Wo eine große Menge geheilt wurde. Aber wisst ihr, was bei diesem Bild schon merkwürdig ist? Schaut euch das mal an. Gott hatte gesagt, die Leute, die gebissen wurden und geheilt werden wollen, sollen auf die Schlange schauen. Nicht anbeten. Und das Bild hier sieht mir, weil der Künstler sich dabei gedacht hat, sieht mir sehr nach Anbetung aus. Und das ist oftmals auch bei uns das Problem. Da ist etwas, was sogar von Gott inspiriert ist, was funktioniert hat, und dann macht man das zum Also zu einem Gegenstand der Anbetung auch. Und es ist dem Volk Israel auch zum Verhängnis geworden. Ja. Bis zum König Hiskia haben sie dieses Teil mitgeschleppt. Und als er dann anfing, die ganzen Götzen zu vernichten, musste er auch das Teil mit kaputt machen, weil das dann zum Teil der Anbetung geworden ist. Und das ist auch für unser Leben und auch für andere Bereiche in unserem Leben notwendig. Das gibt es in der ganzen Kirchengeschichte, dass man Dinge, die mal funktioniert haben, die mal vielleicht sogar gut waren, von Gott inspiriert, nimmt, mitnimmt, weiter auf den Weg und dann irgendwann meint, man kann nicht mehr ohne den Teil leben oder ohne den, ich nenne jetzt keine Details, aber wo man sowas ja fast zum Gegenstand der Anbetung macht. Methodisch irgendwas zu übernehmen, das ist der Fehler bei dem Bild. Aber wir gehen mal ins Neue Testament. Von Jesus wird uns berichtet, der Evangelienschreiber Matthäus, der macht es wiederholt auf uns aufmerksam darauf, dass Jesus umherzog, lehrte, predigte und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Und das war sehr attraktiv. Das war anziehend damals wie heute. Das brachte die Leute zusammen. Heilung. Seine Lehre, seine Predigten, sie gaben ein gutes Fundament und wiesen auf den hin, von dem die Heilung kommt, der die Heilung bewirkt. Und wer von euch, ich kenne euch ja nicht so sehr, wer von euch glaubt, dass Jesus auch heute noch heilt, der hat dem zufolge zuvor die dementsprechende Lehre, Predigt bekommen oder auch selbst sich im Wort Gottes informiert. Daraus ist Glaube entstanden, Glaube gewachsen dahingehend, dass Gott auch heute noch heilt. Aber wie ist es denn, wenn man unser Leben hineinschaut? Rechnen wir noch damit, dass Gott auch in meine Krankheitssituation hineinwirken kann? Oder die Krankheitssituation, die du vielleicht jetzt gerade vor Augen hast, rechnest du damit, dass Gott auch heute noch da Veränderung schenken kann, Heilung schenken kann, Besserung, Linderung? Welche Rolle spielt dieses Wissen, dieser Glaube in unserem praktischen Leben im Umgang mit Krankheit? Sind wir vielleicht resigniert oder sogar frustriert, weil wir uns manches anders vorgestellt haben, weil wir nicht die dementsprechenden Ergebnisse erzielt haben, weil sie ausblieben? Ich denke, wir alle wünschen uns, dass die Krankheit nicht die Oberhand behält. Ich glaube, jeder wünscht sich, wenn er krank ist, dass er wieder gesund wird. Dass wenn wir beten, wenn wir das überhaupt noch tun, wenn wir beten für Gesundheit, für Genesung, dass Besserung, dass Heilung geschieht, dass die Situation sich verändert. Und ich möchte heute Abend mal in einer sehr, sehr verkürzten Verkündigung unseren Glauben und Vertrauen versuchen, auf ein biblisches Fundament zu stellen, was die Wege Gottes der Heilung betrifft. Und wenn wir uns anfangen, in diese Richtung zu bewegen, Schritte gehen, wieder mit Heilung zu rechnen, für Heilung zu beten, Heilung zu erwarten, dann wird auch, das kann ich euch fast versprechen, Gegenwind nicht ausbleiben. Dann kommt Kritik, dann kommt Neid, Verurteilung, üble Nachrede. Das gab es zuhauf in der ganzen Kirchengeschichte, wenn sich Menschen in diese Richtung bewegt haben. Aber wir sind in guter Gesellschaft, weil Jesus ging es genauso, als er umherzog und heilte. Ein großes Hindernis für göttliche Heilung ist Erwartungslosigkeit, wenn wir von Gott nichts mehr erwarten. Wenn wir uns mit der gegebenen Situation einfach so abfinden, ist halt so, kann man nichts machen. Die Frage, die ja am meisten gestellt wird, Thomas hat es schon angesprochen, bei Heilung, wenn es um Heilung geht, warum werden manche oder sogar viele Menschen nicht geheilt? Warum? Und mich selber beschäftigt diese Frage. Weil wir selber in unserer Familie beides erlebt haben. Wir haben eine, im wahrsten Sinne des Wortes, wunderbare Heilung erlebt an einer unserer Töchter. Eine Heilung, die auch Ärzte nicht bestreiten können. Wo Ärzte ratlos waren, keinen Ausweg, nicht damit gerechnet hätten. Wo Gott eingegriffen hat, auf wunderbare Weise, und unsere Tochter am Leben erhalten hat. Und das andere erleben wir aber auch. das Ringen, das Beten bis zum heutigen Tag für eine weitere Tochter von uns, die ja bis jetzt dieses Eingreifen Gottes noch nicht so in der Art und Weise, wie wir uns das wünschen würden, erleben durfte. Klar, wir wissen nie, wie es aussehen würde ohne unsere Gebete. Ja? Das weiß man immer nicht. Aber so wie wir beten und wie wir es uns vorstellen würden, ist dieses Wunder bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht eingetreten. Und bei diesen ganzen Versuchen, diese Frage, warum werden nicht alle geheilt, zu lösen, da kommen ja verschiedene Gedanken auf. Manche denken daran, meine Krankheit ist im Willen Gottes. Meine Krankheit, mit der ich mich rumplage, ist im Willen Gottes. Oder andere sagen, Krankheit ja, ist eine Folge oder Strafe der Sünde. Oder der Sünde deiner Vorfahren. Ja. Irgendwo muss der Haken sein, wie wir es hier bei den Blindgeborenen gehört haben. Man versucht irgendwo Antworten zu finden. Warum ist das so? Und ich weiß auch nicht im Einzelfall, warum nicht alle geheilt werden, aber ich sehe in Gottes Wort einige Möglichkeiten, die Heilung oder Wunderwirkungen verhindern. Zum Beispiel Unglaube. Unglaube, dem man schlicht und einfach Gottes nicht zutraut, der zweifelt und nichts empfangen, sagt uns Gottes Wort. Ja. Und als Christ bist du vielleicht frustriert wegen negativer Erfahrungen, du haderst mit Gott, oder wirst du gar bitterlich wütend, wenn andere über Heilung sprechen oder von einer Heilung sprechen, ja, dass du innerlich zornig wirst, weil du es selber anders erlebst, nicht so erlebst. Und dir wehrt sich alles dagegen. Und ich glaube, mit so einer Grundlage und so einer Atmosphäre ist es fast, würde ich sagen, unmöglich, Heilung zu empfangen. Und einen Gedanken möchte ich noch vorbereitend auch mit einfließen lassen. Heilung, ihr Lieben, ist immer relativ. Heilung ist immer relativ. Unser Körper hat keine Verheißung auf ewige Existenz. Hast du das gewusst? Unser Körper, diese Hülle hier, sie wird nicht ewig existieren. Wir beten manchmal für über 80-Jährige, dass sie noch fit und gesund werden sollen. Ja? In anderen Jahrzehnten oder Jahrhunderten und in anderen Teilen dieser Welt wären die schon lange, wenn sie gläubig sind, beim Herrn. Ja. Unser Körper verfällt, unsere leibliche Hülle, so sagt man, ab Mitte 20 ist sie dem Verfall preisgegeben. Ja, ab Mitte 20. Ja. Angst machen. Ne? Also manchen sieht man sie ja an, manchen aber auch nicht, geben sich große Mühe, ja, große Anstrengungen werden unternommen, um das zu vertuschen. Mit Sport versucht man sich fit zu halten, Ernährung, gesunde Ernährung, Kosmetikartikel, um diesen ganzen Prozess hinauszuzögern. Aber unser ganzer Körper, er ist dem Verfall preisgegeben und die Grenze zwischen gesund und krank, ja, diese Grenze zwischen gesund und krank, das ist vorhin die Grenze zwischen sehend und, nee, was war das für Grenze zwischen Tag und Nacht, ne? Irgendwo so. Ja, jedenfalls diese Grenze zwischen gesund und krank ist gar nicht so leicht zu definieren. Wer darf denn sagen, wann du gesund bist und wann du krank bist? Ja. Und wenn ich jetzt zur Vorsorgeuntersuchung gehen würde, mache ich nicht. Aber wenn, die würden garantiert irgendwas finden. Irgendwas, was immer nicht. Wenn ich mich gerade vorher aufgelegt hatte, ist der Blutdruck zu hoch oder irgendein Blutwert oder was auch immer. Und dann geht es los, im Kopf, du machst dir Gedanken. Ja? Radarada. Okay, ich will euch da nicht beeinflussen, ihr könnt es eigene Entscheidungen treffen. Aber wer bestimmt, ab wann ich krank bin? Die Kranken, die Jesus geheilt hat, übrigens, deren Krankheit hatte massive Einwirkungen auf ihre Lebensqualität. Ja? Das ging nicht um Schnupfen. Was ich sagen will, ist, ab Mitte 20 sagen die Mediziner, das Zellsterben geht los, geht es bergab mit uns. Und so ist jede Krankheit auch ein Hinweis auf die Endlichkeit unseres Körpers. Aber damit auch jede Heilung ein kleiner Lichtblick auf die Ewigkeit, auf die Herrlichkeit bei Gott. Beides. Ja. Und das nur so weit vorweg, um ein ganzheitliches und daran ausgewogenes Bild zu haben, bevor wir jetzt über die Methoden Gottes zur Heilung nachdenken. Vielleicht auch noch eine Aussage über den Propheten Elisa in diesem Zusammenhang. 2. Könige, das habe ich gerade auf der Folie, genau, 2. Könige 13, Vers 14. Und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er später starb. Was? Das kann doch nicht sein. Der große Prophet Elisa, der so viele geheilt hat, der Kranke geheilt hat, sogar 2 tote Kinder auferweckt hat, der Mann Gottes. Wie kann das sein? Er erkrankte und später starb er. Ganz lapidar, ganz unaufgeregt zunächst mal sagen, berichtet die Bibel uns das. Das passiert. Man stirbt. Und meistens nicht an einer Gesundheit. Oder? Liege ich da falsch? Es gibt natürlich auch unerklärliche Glaubensprüfungen, die mit Krankheit zu tun haben. Wenn wir mal an Hiob denken. Eine Prüfung des Glaubens, auch in Verbindung mit Krankheit. Also was ich sagen müsste, ist, dass auch bei dem Thema Heilung Vernunft und Glaube zusammenwirken müssen. Vernunft und Glaube zusammenwirken müssen. Ja. Glaubensvolle Erwartung, aber auch eine Nüchternheit, das ganze Paket zu sehen. Die Frage wäre noch, will Gott Heilung schenken? Will Gott heilen? 1. Timotheus 2, Vers 3 und 4. Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dieses deutsche Wort gerettet müssen wir uns hier mal im Griechischen anschauen. Da steht sozo. Und das bedeutet Heilung an Leib, Seele und Geist. Ganzheitlich. Oder auch wenn wir mal darauf achten, ich weiß ja, wie er das tut, was er im Vater unser vielleicht jeden Sonntag betet. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und im Himmel gibt es keine Krankheit. Schon mal darüber nachgedacht? Keine Schmerzen und diese Dinge. Und wir beten, dass dieser Wille Gottes, genau wie er schon im Himmel geschieht, auch auf der Erde geschehen soll. Das ist alles nur als Vorgedanken, um uns ein bisschen im Gehirn zu lockern. 203 vielleicht noch. Da heißt es, der vergibt all deine Sünde. Und das fällt uns doch leicht zu glauben, oder? Der vergibt all deine Sünde. Das ist etwas, was man nicht sieht. Das glauben wir. Aber es geht ja weiter. Der heilt all deine Krankheiten. Glauben wir es auch in diesem Maße? Der heilt all deine Krankheiten. 2. Mose 15, Vers 26. Und er sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seine Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich in Ägypten auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Andere übersetzen hier, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Wie gesagt, ich kann heute nicht auf jede Textstelle, obwohl ich lohnen würde, näher eingehen, aber auf Gott hören, auf Gott zu hören, seine Gebote, seine Ordnung zu befolgen, war der Weg für Israel, sich vor Krankheit zu schützen. Gott hat sie ihnen, oder sagt ihnen, lasst euch nicht auferlegen. Kann Gott Krankheit auferlegen? Aber wozu brauchen wir dann einen Arzt? Ja. Gott wusste, dass keiner in der Lage ist, seine Gebote so perfekt zu halten. Und dann brauchen sie einen Arzt. Und deshalb sagt er, ich bin der Gott, der euch heilt. Ich bin der Gott, euer Arzt. 2. Mose 23, Vers 25. Und ihr sollt den Herrn, eurem Gott, dienen. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen und ich werde alle Krankheiten aus deiner Mitte entfernen. Auch der Dienst, ihr Lieben, der Dienst für den Herrn bringt Segen, wenn man sich Gott zur Verfügung stellt, dann verspricht er, Krankheiten zu entfernen. Ich habe mal die zwei Verheißungen, die ja mit den Bibelstellen transportiert worden, die zwei Verheißungen in Bezug auf Krankheit für mich mal so zusammengefasst. Nach der Vorstellung Gottes zu leben und ihm zu dienen, ist heilsam und gesundheitsfördernd. Könnte es sein? Heilsam und gesundheitsfördernd. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie sich Gott als unser Arzt erweist. Auf welche unterschiedliche Weise er uns Heilung anbietet. Fangen wir mal mit den weniger spektakulären an, obwohl ja, also für mich sind ja alle Heilungsmethoden Gottes genial, finde ich. Aber mal erstens, Gott gab uns, unserem Körper, ein Selbstheilungssystem, ein Selbstheilungskräfte unseres Körpers. Ein Immunsystem, Wundheilung, all das hat Gott in die Schöpfung mit hineingelegt, in unsere Schöpfung. Bevor ich Pastor war, war ich Holzbildhauer, habe mit scharfen Werkzeugen gearbeitet, habe geschnitzt und ich konnte es nicht mehr erzählen, wie oft ich mich da geschnitten habe. Manchmal so tief, dass ich die Wunde auseinanderziehen konnte und den Knochen gesehen habe. Aber schaut her, bis auf ein paar winzige Narben ist nichts mehr zu sehen. Das ist doch genial, oder? Zufall? Das hat Gott in die Schöpfung mit hineingelegt. Wunderbar ist der Mensch geschaffen, ein komplexes System, Abwehrsystem, welches sich auch alleine durch Umwelteinflüsse trainiert. Ein Abwehrsystem, was sich trainiert. Das wurde uns ja zur Zeit von Corona zum Verhängnis, wo man uns isoliert hat. Ja? Und man mit bestimmten Sachen nicht mehr in Kontakt kommen sollte und Hygiene und all diese Dinge. Ja? Aber eigentlich ist unser Abwehrsystem so eingerichtet, das trainiert sich selber. Mit den Herausforderungen, die so in dieser Welt herumfliegen. Also, das ist so dieser erste Weg zur Heilung, die Gott uns anbietet. Das zweite, er hinterließ in seinem Wort Speisevorschriften. Schon mal gelesen? Speisevorschriften von Gott, 3. Mose 11, eine ganze Liste. Kannst du da nachvollziehen. Ich kann jetzt nicht auf alles eingehen. Das meiste, was uns beschäftigt, ist wahrscheinlich Schweinefleisch und Blutwurst, oder? Das sind immer die Fragen, darf ich das? Darf ich das nicht? Aber das müssen wir andermal diskutieren. Das will ich halt nicht so drauf eingehen. Jedenfalls kann man da vorbeugend oder auch bei gewissen Krankheitssymptomen zur Linderung oder auf manches achten oder auch auf manches verzichten. Das steht nicht da umsonst. Das dritte, durch die Schöpfung. Gott heilt durch die Schöpfung. Er lässt Pflanzen wachsen, die zur Heilung dienen. Jetzt erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues. Es gibt jede Menge an Heilpflanzen. Pflanzen, mit denen man entweder einerseits zur Vorbeugung oder Mangelerscheinung oder zur Stärkung des Immunsystems was machen kann oder auch zur Linderung oder Heilung von einem Krankheitsfall. Das ist nichts Neues. Ich will das nur noch mal bewusst machen, dass wir das auch sehen als eine Methode, als einen Weg Gottes, wie er uns Heilung zur Verfügung stellt. Selbst die Pharmakonzerne greifen darauf zurück, aus Produkte aus der Natur, nicht nur die Heilpraktiker sind es ja. Gott hat da etwas Geniales in seiner Schöpfung mit bedacht. Und zumindest ich freue mich, weil es mit dir geht, wenn ich nicht auf Chemie zurückgreifen muss. Wenn ich irgendetwas Natürliches nehmen kann, um wieder von einem Bewegchen befreit zu werden. Jedenfalls der Apostel Paulus rät einmal seinen Schützling Timotheus, 1. Timotheus 5, trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche auch ein wenig Wein um deines Magens willen und deines häufigen Unwohlseins willen. Das ist doch ein schöner Bibelvers, oder? Den könnte man sich einrahmen, über die Couch hängen. Lieblingsvers. Ja? Ein wenig weit steht hier übrigens. Ja? Also, Paulus, was machst du? Kein Gebet, kein Hände auflegen, sondern ein Produkt aus der Natur, empfiehlt er. Warum hat Paulus kein vollmächtiges Gebet gesprochen? Im Himmel werde ich ihm das mal fragen. Gottes Wege zur Heilung sind vielseitig. Vielseitig. Es gibt auch, habe ich gehört, Mineralien, ja, zur Entschlackung des Körpers. Oder auch Heilkreide wird auf der Insel Rügen übrigens abgebaut. Unsere Tochter, die hat immer mal eine Entzündung in der Hüfte, Hüftschmerzen. Und dann machen wir diese Kreide mit Wasser anrühren drauf und das zieht den Schmerz und die Entzündung raus. Alles, das sind so Naturprodukte, Heilerde kennt ihr auch. Gibt es auch Tiere, die zur Heilung beitragen können. Das sage ich nicht, weil ich Reittherapeut auch mit bin, sondern gibt auch, da habe ich auch schon wirklich wunderbare Dinge erlebt. Wundersame Dinge. Ja. Aber auch Blutegel. Kennt das jemand? Das schon mal gehört? Blutegel, die aus Entzündungen oder Giftstoffe rausziehen. Ich kann mich dafür nicht begeistern, aber ist möglich. Ne? Ich will ja nochmal alles aufzählen, aber das ist eine wesentlich teure Sache. Viertens. Stellt euch vor, die Bibel lässt sogar durchblicken, dass Gott tatsächlich auch durch Ärzte heilt. Manche meinen ja, wenn ein Christ zum Arzt geht, ist er glaubensschwach geworden. Aber eindeutigerweise, diejenigen, die das sagen, gehen die ganz selbstverständlich zum Zahnarzt. So weit reicht dann der Glaube dann doch nicht. Aber wir sehen auch in der Bibel, dass sich, wer sich nur auf Ärzte verlässt, auch falsch liegt. König Asa zum Beispiel. Als er in einer schweren Krankheit litt, suchte er nicht Gott, so heißt es, sondern nur die Ärzte auf. Und im nächsten Vers schon wissen wir von seinem Tod. Oder auch bei die blutflüssige Frau, ihr ganzes Geld, überlegt euch mal, ihr ganzes Geld hat sie in Ärzte investiert. Keine Krankenversicherung. Ärzte investiert, um gesund zu werden irgendwie, aber letztendlich hat es alles nichts geholfen, keiner konnte ihr helfen. Und doch gebraucht Gott Ärzte, um gesund zu machen, aber letztendlich ist es er, dem wir vertrauen. Ja, er, dem wir vertrauen, dass er durch begabte Menschen, die er auch berufen hat, in einen Beruf hinein, begabte Menschen heilt. Und dennoch sind es keine Götter in Weiß. Eine Geschichte, die Jesus einmal erzählt vom barmherzigen Samariter, habt ihr alle schon gelesen und gehört. Dieser Samariter legt den Kranken nicht die Hände auf, vollmächtiges Gebet um Heilung, sondern er organisiert etwas. Er organisiert etwas, dass diesem Menschen geholfen wird, dass er genesen kann. Und Jesus lobt dieses soziale Engagement, diese Hilfeleistung. Oder auch Lukas, ein Weggefährte des Apostel Paulus. Er war Arzt und bekommt nicht zu hören, dass sein Beruf verwerflich ist oder geraten, eine Umschulung zu machen. Nein, Gott gebraucht auch Ärzte zum Heilen. Da möchte ich auch an Jakobus 1, Vers 17 erinnern. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Auch Hilfeleistung durch Ärzte ist für mich eine gute Gabe, die Gott schenkt und Gott zur Verfügung stellt. Das ist jetzt alles noch nicht sehr übernatürlich und ich liebe das Übernatürliche, aber es ist dennoch göttlich in der Schöpfung angelegt oder von Gott uns zur Verfügung gestellt, von Gott begabt, von Gott beauftragt. So, jetzt wird es schon ein bisschen übernatürlicher. Heilung durch Gottes Wort. Heilung durch Gottes Wort. Glaubst du das? Ein Hauptmann in Kapernaum hat das geglaubt. Der hatte sowieso einen herausragenden Glauben gehabt, über den sich selbst Jesus gewundert hat. Weil er solch großen Glauben hat er in ganz Israel nicht gefunden. Jedenfalls, dieser Hauptmann sprach zu Jesus: Sprich nur ein Wort, und mein Diener wird gesund werden. Der Hauptmann wusste, der Rabbi Jesus in mein Haus, das wird schwierig, das gibt mit dem Ordnungsamt wieder Berger, du brauchst nur ein Wort zu sprechen. Und mein Diener hat gesagt, er hat dran geglaubt. Jesus braucht nur ein Wort zu sagen. Heilung durch ein Wort von Gott. Oder Jesus wurde auch einmal von einem Aussätzigen angesprochen. Wenn du willst, kannst du mich heilen. Und daraufhin spricht Jesus zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und zugleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Das ausgesprochene Wort Gottes, was zur Heilung führt, sei gereinigt. Sechstens, durch Sünden bekennen. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Gebiet, was Thomas schon mal so ein bisschen angeschnitten hat. Da waren es, in dem Fall waren es nicht die Sünden, aber dennoch sehe ich das im Wort Gottes. Ja. Sünden bekennen, Sündenvergebung. Auch wenn dieser Punkt in der Vergangenheit oder in manchen christlichen Lagern überspannt wurde, heißt es nicht, dass wir ihn ignorieren dürfen. Also überspannt meine ich, was, du bist krank, hast du gesündigt? So nicht. So nicht. Aber dennoch besteht die Möglichkeit. Psalm 32, Abvers 1. Hier bezeugt David, glücklich der, dem die Übertretungen vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, von was schwieg er? Von seiner Sünde, er hat sie nicht bekannt. Zerfielen meine Gebeine, also wurden sie schwach, elend, krank, könnte man im Auge übersetzen, durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Vers 5. So tat ich dir kund meine Sünde, jetzt bekennt er, jetzt kommt er raus damit, und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Sünde kann einerseits krank machen und kann auch Heilung verhindern. Wie gesagt, kann. Ja, das möchte ich betonen. Kann. Als eine Möglichkeit, aber nicht zwingend in jedem Fall notwendig. Oder ja, nicht in jedem Fall. Auch der Prophet Jesaja bringt beides zusammen. Sünde und Krankheit. Jesaja 53. Jedoch unsere Leiden oder unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. So kann also auch eine Beichte, eine Sündenbekennen zur Genesung beitragen. Beichte ist keine Erfindung der katholischen Kirche. Sondern die Bibel fordert uns auf, uns gegenseitig auch die Sünde zu bekennen. Gott zu bekennen und uns auch gegenseitig zu bekennen. Wird viel zu wenig beachtet, aus Stolz, aus Angst, das Gesicht zu verlieren, wem kann ich schon noch trauen. Aber wenn wir diese Möglichkeit ausblenden, warum auch immer, da berauben wir uns auch einer Möglichkeit der Genesung, der Heilung. Jakobus schreibt, im 5. Kapitel, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, also auch wieder als Möglichkeit, nicht zwangsläufig, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ich verstehe, dass wir an diesem Punkt nicht so gerne ran wollen. Ja, dass wir auch mal andere Möglichkeiten der Heilung gerne suchen. Aber unsere Sünden zu bekennen, kann heilsam sein. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch mal auf das Abendmahl hinweisen. Abendmahl. Ja. Unwürdig genommenes Abendmahl kann krank machen. 1. Korinther, Kapitel 11. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank. Und ein Gutteil sind entschlafen. Und somit, ich drehe es jetzt mal um, so kann würdig genommenes Abendmahl gesundheitsfördernd sein. Siebtens, Gott heilt durch Gebet. Das habt ihr euch gedacht, ne? Gott heilt durch Gebet. Ein Gebet des Glaubens im Vertrauen, dass Gott Heilung, Genesung schenkt. Die Nachfolger Jesu, von ihnen heißt es, Markus 16, Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Also wenn du glauben kannst, dass Gott auch heute noch Heilung parat hat und auch dich dazu gebrauchen möchte, dich als Jünger, als Nachfolger Jesu, dass es erlebbar wird, dann hab den Mut auch, Hände aufzulegen, mit Menschen zu beten, Heilung zu erwarten. Vorher fragst du, ob du das darfst, Hände auflegen, ja, kann man nicht in jedem Fall machen. Aber erwarte Heilung. Vertraue Gott, dass er eingreifen kann und will. Und auch wenn 10-mal nichts passiert, dann betest du weiter. Wir bleiben dran. Weil Gott hat die Macht zu heilen. Er ist es, der heilt, nicht wir. Auch nicht unsere Hände, das ist nur eine Symbolik. Und auch Matthäus 10, Vers 8, da schickt Jesus seine Jünger los mit der Aufforderung, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt aus, jetzt treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst geht es weiter. Ich war letztens mit meiner Tochter mal auf einem Heilungsgottesdienst. Bevor der überhaupt angefangen hat, ging die Geldbüchse erstmal durch. Ja? Umsonst habt ihr empfangen, umsonst geht es weiter. Ja, aber ich mache Fehler. Und auch Bruder Jakobus fordert die Christen auf, Jakobus 5, Vers 14, ist jemand krank unter euch? Also es gab auch anscheinend Kranke innerhalb der Gemeinde. Unter euch. Das nur mal als Feststellung. Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Ich weiß nicht, zu wem ich in dem Fall gehen soll. In meiner Gemeinde sehen alle alt aus. Also mit Älteste, ne, ist die Gemeindeleitung gemeint. Die Leiter der Gemeinde, übrigens immer in der Mehrzahl. Ja. Immer in der Mehrzahl, auch bei Johannes, der sich als der Älteste vorstellt in seinen Briefen, aber sonst immer Älteste in der Mehrzahl, selbst der Große. Apostel Petrus bezeichnet sich einmal als nur, in Anführungsstrichen, als Mitältester. Ja. Ein Team. Es ist die Rede von einem Leitungsteam, das du rufen kannst, um für dich zu beten und dich mit Öl zu salben. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken aufrichten. Und auch in dem Zusammenhang sehen wir hier eine symbolische Handlung, die Handauflegung oder auch mit Öl salben. Ja. Das kann das nochmal bestärken, zumindest etwas deutlich machen, dass Gott wirkt. Es ist weder das Öl, es ist weder die Hand, aber das ist eine Symbolik, ein Zeichen, dass Gott berührt, dass Gott wirkt. Übrigens auch persönliche Fürbitte. Du kannst auch für dich persönlich, wenn du krank bist, bitten, selber. Ein Beispiel dafür finden wir auch schon im Alten Testament, 1. Chroniker 4, Vers 10, das Gebet des Jabez. Vor Jahren war es mal so ein Hype gewesen, dieses Gebet methodisch zu übernehmen und man hoffte auf gleiche Resultate, aber so nicht, ne? Das wisst ihr. Bloß als, jetzt mal hier als Beispiel genommen für ein ernsthaftes Gebet, das erhört wurde. Aber Jabez hatte den Gott Israels angerufen und gesagt, dass du doch mich segnen und mein Gebiet erweitern mögest, und deine Hand mit mir sei, und du das Übel von mir fernhielst, dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Jabez hat hier prophylaktisch gebetet. Aber auch in Situationen, wo wir vielleicht schon krank sind und uns irgendetwas drückt, glaubensvoll beten und damit rechnen, dass Gott etwas tut. Psalm 30, Vers 3, hier bittet David, Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Mein letzter und der vielleicht spannendste Punkt, achter Punkt, Gott heilt durch Gnadengaben. Gnadengaben der Heilungen und Gnadengaben von Wunderwirkungen. 1. Korinther 12, Vers 9. Also hier sind Gaben gegeben, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen, in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen. Beides übrigens hier auch wieder Mehrzahl. Sie entfalten sich sehr verschieden und sehr vielfältig, diese Begabungen. Also es gibt nicht eine Gabe der Heilung, also die Gabe der Heilung, und dann kannst du alles durchweg heilen. So wird das manchmal dargestellt bei solchen Heilungsgottesdiensten zum Beispiel. Nein. Ganz verschiedene für verschiedene Bereiche. Diese Gabe darf man immer wieder von Gott auch erbitten und empfangen und dann unter der Inspiration des Geistes einsetzen. Und das Schöne und Besondere an dieser Gabe, an so einer Begabung ist, der Kranke muss selber nicht glauben. Und das kommt ganz besonders zum Tragen bei Evangelisation, Mission, da wird diese Gabe ganz besonders zum Tragen kommen. Da muss der Kranke eben nicht selber unbedingt glauben. Vielleicht aufgrund dessen dann, so, und manchmal auch begleitet durch eine geistgeleitete Methode, wie wir das auch in der Apostelgeschichte, in Berichten der Apostelgeschichte sehen, bei Petrus zum Beispiel, Apostelgeschichte 5, sodass sie die Kranken auf die Straße hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Musst du nicht nachmachen, ja? Das mit dem Schatten ist sowieso, wir neigen ja als Christen gerne Methoden zu übernehmen. Nicht nur bei Krankenheilung, auch überhaupt Gemeindebau und so. Wir neigen dazu, Methoden zu übernehmen. Aber es geht wirklich um diese Verbindung zu Gott. Er zeigt dir, was dran ist in diesem Augenblick für dich, und dann kannst du dementsprechend handeln. Also nicht jetzt als Methode, genauso wie diese Sache bei Paulus dann später in Ephesus, Apostelgeschichte 19. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Apostels des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Schürze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Wunderwirkungen, Wunderkraft oder Machttaten auch. Im Griechischen steht hier das Wort Dynamis, eine Kraft, die fließt durch dich, von Gott durch dich hindurch in die Situation hinein. Jesus spürte auch einmal, dass Kraft von ihm ausgegangen ist, ohne dass er in dem Moment das vor Augen hatte, warum. Die Ursache, ja, musste er sich erst erkundigen. Aber bei dieser Gabe, wie gesagt, du brauchst diesen Anschluss an den Himmel, ja, um dass diese Kraft durch dich fließen kann von Gott zu den Menschen. Selbst aufdanken, selbst empfangen, um sie dann weiterzugeben. Das war jetzt mal in aller Kürze so angeschnitten, 8 verschiedene Weisen, wie Gott Menschen heilt. Heilung schenkt, ohne Anspruch jetzt auf Vollständigkeit. 7 Punkte wären mir lieber gewesen, aber ich bin nicht so zahlengläubig, von daher geht es schon. Die Bibel sagt uns ja, dass die Summe des Wortes Gottes die Wahrheit ist. Und so habe ich versucht, heute Abend mal so eine Breite zu öffnen für göttliche Heilung, die ich in der Bibel bestätigt finde. Aber die Frage bleibt trotzdem am Ende des Abends. Wann, was, wenn Gott keine Heilung schenkt? Was, wenn Gott keine Heilung schenkt? Oder noch keine Heilung schenkt. Bewegt dir auch manchmal diese Frage, vielleicht für deine eigene Krankheit oder wenn du Menschen um dich herum siehst, die an Krankheit leiden, bewegt dich diese Frage, was, wenn Gott keine Heilung schenkt? Jesus sagt einmal zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Als der Apostel Paulus das hier vom Herrn zu hören bekommt, dann befindet er sich in einem inneren Kampf, in einem Gebetskampf, wie wir ihn vielleicht auch schon oftmals durchlebt haben. Er wünscht sich, dass eine Schwachheit, irgendeine Sache, die ihn quält, von ihm genommen wird. Dass er etwas los wird, was ihn ärgert. Er beschreibt es als ein Dorn, ein Stachel, ein Pfahl im Fleisch. Habt ihr euch schon mal einen Dorn eingezogen? Ja, so ein Dorn im Finger, das nervt. Und das geht nicht ohne, so ohne weiteres wieder raus. Das quält einen. Es war auch etwas, was ihn schmerzte, was sich reinbohrte und was nicht von alleine wieder wegging. Er beschreibt es wie, wenn mich ein Engel Satans mit Fäusten schlägt. Und es gibt Krankheiten, da ist es uns so, als wenn uns ein Engel Gottes mit Fäusten schlägt. Nahe am Verzweifeln. Wenn etwas Böses mich quält. Es wird uns nicht mehr berichtet, nicht mehr beschrieben. Vielleicht auch deswegen nicht, damit jeder sein eigene Not, sein eigenes Leid, seine eigene Schwäche, seinen eigenen Dorn hier einsetzen kann. Vielleicht war es eine Krankheit. Manche vermuten ja Paulus mit an einem Augenleiden oder eine andere Schwäche. Die wissen es nicht und sollen es anscheinend auch nicht wissen. Auf alle Fälle war es etwas, was sich nicht so einfach wegbeten ließ. Wir lieben es ja, einfach Dinge wegzubeten, oder? Bin ich der Einzige. Wir lieben es, Dinge wegzubeten. Aber wenn es möglich wäre, ihr Lieben, dann gäbe es, glaube ich, keinen Christen, der irgendwo im Gefängnis säße. Keinen Christen, der gefoltert wurde. Paulus hatte hier in diesem Fall den Herrn nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern dreimal gebeten, dieses von ihm zu nehmen. Bis er dann die Antwort erhielt, lass dir an meiner Gnade genügen. Und doch möchte ich uns heute Abend ermutigen, dass wir wieder mehr und glaubensvoller auch beten. Für Heilung. Nicht aufgeben, auch wenn nicht immer das gewünschte Ergebnis zu sehen ist, dass wir darin nicht nachlassen. Es sei denn, du hörst von Jesus, lass dir an meiner Gnade genügen. Ja. Aber bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt, möchte ich zumindest glaubensvoll beten und hoffen und glauben, dass für Gott nichts unmöglich ist, dass er eingreifen kann und Heilung schenken kann. Und ich möchte da dranbleiben. Und das wünsche ich uns allen, dass wir diesen Glauben haben, dass Gott Heilung schenken möchte. Auch in deiner Situation, auch in der Situation, die du jetzt vielleicht vor Augen hast. Nichts ist unmöglich mit unserem Gott. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er ist unser Arzt auf vielfältige Art und Weise, aber auch durch ein Wunder der Heilung. Ich überlege gerade, wie ich jetzt. Ich möchte mal ganz kurz noch, jetzt bevor ich dann abschließe und bete mit uns, noch kurz, vielleicht drückt auf dem Herzen eine Frage, die du hast zu diesem Thema. Ich meine jetzt nicht, warum wird dieser nicht geheilt oder der nicht geheilt. Das kann ich im Einzelfall nicht beantworten. Aber vielleicht gibt es eine andere Frage, die da auf den Nägeln brennt. Wo wir jetzt mal noch kurz drüber nachdenken können. Diese Gelegenheit möchte ich noch kurz geben. Wir können uns große Mühe geben, Ehrfurcht vor Gott unser Leben gestalten. Wir können auch glaubensvoll beten. Das wollen wir, da wollen wir dranbleiben. Wir wollen glauben und wir wissen, dass Gott es tun kann, dass Gott alles möglich ist. Und wir wissen und vertrauen auch darauf, dass Gott es gut mit uns meint. Aber letztendlich haben wir keinen Einfluss darauf, was mit uns passiert, was uns geschieht. Wir können nur überlegen, wie wir damit umgehen. Du kannst entscheiden, wie du damit umgehst. Und da wäre meine dringende Empfehlung, an Gott festzuhalten, ihm zu vertrauen. Auch wenn wir nichts mehr verstehen in unserer Krankheit. Aber wenn Dinge passieren, die wir nie gesucht, nie gewählt hätten. Dennoch, wir halten fest an Gott, vertrauen ihm, weil er weiß es besser. Er hat den Überblick, er hat den Plan und er behält das Ziel unseres Lebens im Blick. Und das möchte ich gerne auch für heute Abend uns anbieten, dass wir beten. Wenn jemand eine Krankheitssituation vor Augen hat oder selber vielleicht krank ist, dann sind wir bereit, Thomas und ich, und wir beten. Wir beten für dich, wir beten für die Situation und wollen erwarten, dass Gott eingreift und Heilung schenkt. Und jetzt lasst uns gemeinsam noch zum Abschluss beten. Mögt ihr aufstehen mit mir? Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du derjenige bist, der Heilung schenkt, auf so vielfältige Art und Weise uns Heilung anbietet, Möglichkeiten, heil zu werden. Herr, wir danken dir, dass du uns auch immer die Augen öffnest und bewusst machst, dass alles Gute von dir kommt. Wir ehren das. Wir ehren das, was du uns zur Verfügung stellst, um gesund zu werden. Und Herr, wir bitten dich auch, dass du unseren Glauben mehrst in Bezug auf Heilung. Dass wir glaubensvoll uns an dich wenden mit den Anliegen, die uns manchmal so zu schaffen machen. Und wir keinen Rat wissen, wo uns die Worte fehlen. Herr, stärke unseren Glauben. Wir vertrauen dir. Du bist der Arzt. Du bist der, der Heilung schenkt. Und darum wollen wir dich bitten. Immer und immer wieder. Nicht zu unserer Ehre, sondern zu deiner Ehre, Jesus Christus. Amen. Amen. Nimm nochmal Platz, Thomas macht noch.
Ja, der Jens hat mit dem Gebet schon einen guten Abschluss gefunden. Ich weise nur darauf hin, dass im nächsten Monat, November, ist unser Frankwald-Gebet. Zweiter Mittwoch im Monat, 12. November. Und am 10. Dezember sind wir wieder mit Bibellesen mit Gewinn unterwegs. Zum letzten Mal dann zum Johannesevangelium, Zeichen und Wunder. Und für das nächste Jahr gibt es eine neue Idee. Die verraten wir dann im Dezember. Eine Weihnachtsüberraschung. Ja, ich verstärke das noch einmal. Wer gerne noch zurückbleibt, gehen lassen möchte, sich sehen lassen will, da stehen wir gerne zur Verfügung. Das machen wir gerne. Ansonsten wünsche ich einen guten Abend.